Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchte ich die vierte Staffel der Fernsehserie Haven besprechen. Staffel 3 endete ja mit einem spannenden Cliffhanger. Audrey ist in die Scheune gegangen, um die Troubles zu beenden. Nathan hat auf Agent Howard geschossen, der daraufhin zusammen mit der Scheune verschwand, die allerdings vorher implodierte. Duke ist schnell noch hereingesprungen, um Audrey zu retten. Ob die Troubles weggehen, das wussten wir damals nicht. Die erste Folge der vierten Staffel schließt nun nahtlos an. Wir sind mit Duke in der Scheune, aber es sieht alles ziemlich kaputt aus. Duke hört Stimmen, Gespräche aus der kürzlichen Vergangenheit. Die Scheune hat Löcher, es ist schwarz dahinter, sieht ein bisschen aus wie Weltall. Duke wird durch eins der Löcher gezogen und landet in einem verschlossenen Aquarium in einem Zoo in Boston. Er wird natürlich daraufhin festgenommen und während des Abführens ruft er immer wieder, sucht Audrey Parker. Diese Szene kommt im Fernsehen in den Nachrichten und eine junge Frau namens Jennifer Mason sieht das. Sie fährt daraufhin ins Krankenhaus, in das Duke zuerst gebracht wird, gibt sich als Audrey Parker aus und Dukes Schwester und kann so kurz mit ihm alleine reden. Jennifer kennt nämlich den Namen Audrey Parker. Sie hat vor 6 Monaten Stimmen in ihrem Kopf gehört, Personen, die miteinander gesprochen haben. Es fielen Namen wie Audrey, Duke, Nathan, Howard und auch der Begriff Scheune. Und weil sie so spezifische Dinge weiß, glaubt Duke ja auch. Er kann Jennifer überzeugen, dass sie ihm hilft, aus dem Krankenhaus abzuhauen. Denn zuvor war ein Polizist des Boston PD da. Er hat Duke befragt. Er hat auch auf Dukes Aufforderung in Haven angerufen. Aber Duke Crocker sei seit 6 Monaten tot, hat man ihm dort gesagt. Außerhalb des Krankenhauses telefoniert Duke dann mit Dave in Haven. Er kann ihm überzeugen, dass er noch lebt. Und er erfährt, dass sich in Haven einiges geändert hat. Die Troubles sind immer noch da, sie werden immer schlimmer. Nathan ist nicht mehr beim Polizeidepartement. Er ist in ein Loch gefallen, depressiv geworden, hat Haven verlassen. Denn er ist ja eigentlich im Wesentlichen schuld daran, dass die Troubles noch da sind. Dwight ist mittlerweile Chief. Duke und Jennifer können dennoch Nathan aufspüren und alle 3 fahren zurück nach Haven. Denn nachdem Nathan erfahren hat, dass Duke noch lebt, ist seine Hoffnung gestiegen, dass vielleicht Audrey Parker auch noch am Leben ist. In Haven werden sie allerdings sehr schnell vom Guard überfallen. Vince ist ja immer noch der Chef des Guard. Jordan ist dabei. Und der Guard möchte Nathan tot sehen, eben aus dem Grund, weil er verhindert hat, dass die Troubles beendet werden. Nathan kann sie aber überzeugen, dass er zuerst noch am Leben gelassen wird, denn er hat einen Plan. Jennifer hat nämlich in der Scheune gehört, wie Howard zu Audrey gesagt hat, dass sie die Troubles für immer beenden kann, wenn sie den tötet, den sie am meisten liebt. Und Nathan glaubt, das sei er. Es ist also sein Plan, Audrey zu finden, sie zu überzeugen, ihn zu töten und dann hat Haven Ruhe vor den Troubles. Ich dachte zuerst, dass das einfach nur ein Plan ist, damit er Audrey findet und am Leben bleibt, aber Nathan meint das wirklich exakt so. Er ist in dieser Folge jetzt so depressiv, wie Audrey auch in einigen Folgen der 3. Staffel, als sie ihr Schicksal klaglos angenommen hat. Vince allerdings stellt die Bedingung, damit der Guard Nathan in Ruhe lässt, muss Nathan helfen, die aktuellen Troubles zu bekämpfen. Das will er zwar zuerst nicht, aber schlussendlich stimmt er zu, denn die Stadt braucht Hoffnung. Trotz der Bedrohung, Jordan steht die ganze Zeit mit einer Waffe da und will ja Nathan erschießen, ist die Szene ganz amüsant gemacht, denn Jennifer fragt wie ein kleines Kind immer mit leiser Stimme Duke, was denn hier gerade abgeht. Sie weiß ja überhaupt nichts über Haven oder über die Troubles. Duke gibt auch immer Antwort. Aber diese Antwort ist natürlich nur in Haven eine Erklärung. Außenstehende können damit eher nicht so viel anfangen. Dann erscheint ein 1-Minuten-Tornado, zerstört große Teile von Haven. Das ist der Trouble, den Nathan dann bekämpfen kann. Und es stellt sich heraus, es ist Marion, die Frau vom allerersten Tag, als Audrey Parker in der ersten Staffel nach Haven kam. Sie hatte ja einen Wettertrouble. Und Nathan tritt daraufhin wieder dem Haven PD bei, diesmal aber nur als einfacher Detective. Chief bleibt weiterhin Dwight. In einem 2. Handlungsstrang sind wir nun in einer Bar. Wir sehen eine junge Frau. Sie dreht sich um. Es ist Audrey Parker. Allerdings glaubt sie, sie sei Lexi und würde seit etwa 1 Monat in dieser Bar arbeiten. Es sieht hier also jetzt so aus, als ob die Scheune das gemacht hat, was sie scheinbar immer macht. Audrey Parkers Persönlichkeit löschen und sie wieder rausschicken. Ungewöhnlich ist hier dann nur der zeitliche Ablauf. Normalerweise kommt Audrey ja nach 27 Jahren wieder. Aber wenn sie jetzt schon in der Bar ist und Duke auch jetzt rauskam, dann sind ja erst 1 Monate vergangen. Sie lernt einen Gast kennen, der sich als William vorstellt. Beide finden sich sympathisch und verabreden sich für den Abend. Dann aber kommt ein anderer Mann herein. Er sieht bedrohlich aus. Er trägt auch mehr oder weniger auffällig eine Waffe. Er bedroht Lexi. Er will aber nicht ihr Geld. Aber bevor er sagen kann, was er will, kann ihn William überwältigen und der Mann verschwindet. William rückt daraufhin auch recht schnell mit der Sprache heraus. Der Mann sei wegen ihm da gewesen, denn er wolle verhindern, dass er, also William, Lexi die Wahrheit sagt. Denn Lexi sei gar nicht ihr wirklicher Name. Sie wäre genau genommen eine vollkommen andere Persönlichkeit. Aber er könne ihr das nur sagen, wenn sie es ihm erlaubt. Wenn sie also quasi herausfinden will, wer sie wirklich ist. Das fand ich hier ganz interessant. Das habe ich am Anfang auch nicht so wahrgenommen. Aber wir haben jetzt hier wieder den Aspekt der Freiwilligkeit, der auch schon beim Beenden der Troubles eine Rolle gespielt hat, die ja nur dann für 27 Jahre verschwinden, wenn die entsprechende Person, im letzten Fall also Audrey, freiwillig in die Scheune gegangen ist. Und damit endet die Folge. Mein Fazit. Es ist eine super Folge. Ich mag den Charakter Lexi. Sie ist ganz anders als Audrey Parker. Das ist sehr gut gespielt. Lexi ist irgendwie direkter, offener und auch in gewisser Weise rotznasiger. Interessant fand ich, dass es hier verschiedene Zeitabläufe zu geben scheint. Denn wenn Duke subjektiv ein paar Minuten in der Scheune war, aber außen 6 Monate vergangen sind, dann kann man ja ungefähr hochrechnen, dass für Audrey Parker, wenn sie 27 Jahre nach dem Hereingehen in die Scheune wieder rauskommt, nur ein paar Stunden in der Scheune vergangen sind. Und das erklärt natürlich, und das sagt Duke auch am Anfang der Folge, warum sie immer gleich aussieht. In einem normalen Menschenleben könnte Audrey Parker dann auch schon tausende Male wieder nach Haven gekommen sein. Das wäre mal interessant zu wissen, wie weit zurück die Troubles denn wirklich gehen. Auch der Charakter Jennifer ist sehr interessant. Sie wird auch eine sehr große Rolle in der 4. Staffel spielen. Und auch ihr Trouble ist in gewisser Weise einzigartig. Denn wir wissen ja von Nathan, dass in der Scheune Troubles nicht funktionieren. Jetzt hat aber Jennifer einen Trouble, dass sie Gespräche hören kann, die in der Scheune stattgefunden haben. Sie kann also von außerhalb irgendwie in die Scheune reinhören. Das finde ich sehr ungewöhnlich. Vielleicht liegt das daran, dass die Scheune Löcher hat. Und wäre die Scheune noch intakt, dann könnte Jennifer, falls sie auch einen Trouble hat, überhaupt nichts aus der Scheune wahrnehmen. Dukes Auftauchen in einem verschlossenen Aquarium deutet nun auch darauf hin, dass die Scheune nicht nur einen anderen Zeitablauf hat, sondern auch irgendwie in anderen Raumdimensionen verortet ist. Das hat mich sofort an das Buch Flächenland von Edward Abbott erinnert, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Darin werden ja Personen als zweidimensionale geometrische Objekte dargestellt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Mensch aus der 3. Dimension eine dieser 2D-Objekte hochhebt und irgendwo anders absetzt, dann könnte er sie ja zum Beispiel aus einem Gefängnis befreien. Die 2D-Gestalt weiß ja nichts von der 3. Dimension. Ich bin mal gespannt, ob das hier noch näher thematisiert wird. Wo zum Beispiel die anderen Löcher der Scheune hingehen, ob die immer an denselben Ort gehen und warum die Scheune denn eine Verbindung irgendwie hat zu einem Bostoner Aquarium. Gespannt bin ich auch, ist Nathan wirklich Audreys wahre Liebe? Ist es vielleicht Duke? Denn es gab ja einen Moment zwischen Duke und Audrey in Colorado. Sarah hat ihren eigenen Sohn James geliebt, der ja auch in der Scheune war. Ob er noch lebt oder nicht, ist im Moment mir hier unklar. Vielleicht ist das ja auch Audreys wahre Liebe. Es ist auch die Frage, muss es Audreys wahre Liebe sein, also die wahre Liebe der letzten Inkarnation oder die eigentliche wahre Liebe? Denn irgendwann muss ja der Zyklus in die Scheune rein und mit neuer Persönlichkeit rauskommen angefangen haben. Es gab also sowas wie eine erste Persönlichkeit. Es ist die wahre Liebe dieser Persönlichkeit. Die Folgen 2 bis 4 möchte ich en bloc besprechen und erst danach ein kurzes Fazit einbringen. Der Trouble-Handlungsstrang in Folge 2 behandelt einen Feuerwehrmann, der Leute tötet. Jennifer ist bei der Ermittlung mit Nathan dabei. Sie lernt Haven nun besser kennen. Auch spricht sie mit Dave und auch der gibt ihr einige Antworten über Audrey und über die Troubles. Ich hatte so den Eindruck, dass Jennifer hier so eine Art Zuschauervertreterin ist und uns nochmal in Erinnerung ruft, was im Moment gerade in Haven wichtig ist. Dukes Bar wird mittlerweile von seinem Bruder Wade geleitet, denn Duke ist ja vor 6 Monaten verschwunden. Ich habe es so verstanden, dass er für tot erklärt worden ist und Wade die Bar geerbt hat. Vince und Dave wollten sie kaufen. Wade hat aber abgelehnt. Und wir wissen ja aus der vorherigen Staffel, dass Vince und Dave so ziemlich halb Haven gehört. Der Grund für das Kaufangebot ist nun klar. Vince ist ja der Chef des Guard, dieser Organisation, die sich um Leute mit Troubles kümmert. Und der Guard möchte keinen Crocker in Haven haben, denn Simon, Dukes Vater, war ja süchtig nach seinem Trouble und hat mehr oder weniger alle Leute mit Troubles umgebracht. Da Duke aber nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte, steht er aktuell noch in gewisser Weise unter dem Schutz von Vince, so sodass der Guard Duke im Moment noch in Ruhe lässt. Im zweiten Handlungsstrang geht es um Lexi. Wir sind wieder in der Bar und William versucht, sie dazu zu bringen, sich an ihre eigentliche Persönlichkeit zu erinnern. Lexi glaubt das Ganze aber nicht und erzählt ihm, was sie denn alles so erlebt hat. Aber er erklärt ihr, das wäre alles nie geschehen. Er wirft dann auch den Namen Haven ein, aber Lexi reagiert nicht darauf. Sie wird sauer und schmeißt ihn raus. Dennoch ist William kurze Zeit später wieder da und aus Friedensangebot zerlegt er seine Waffe, seine Pistole und legt sie als Einzelteile auf den Tresen. Dann kommen plötzlich zwei gefährlich aussehende Männer herein. Einer ist derjenige, der vor kurzer Zeit Lexi mit einer Waffe bedroht hat. Und diesmal kann William ihn nicht überwältigen, denn gegen zwei kommt er nicht an. Er sagt nochmal, dass die beiden da sind, um zu verhindern, dass er Lexi dazu bringt, sich zu erinnern. Aber schlussendlich muss er mit den beiden mitgehen. Die Bar ist voll. Niemand hilft William, obwohl Lexi ganz klar macht, was jetzt passieren wird. Die werden William töten. Aber dann instinktiv greift sie sich die Einzelteile der Pistole, baut sie in Rekordzeit zusammen und gibt zwei Warnschüsse ab. Die beiden Entführer verschwinden und William ist gerettet. Lexi ist total verblüfft, denn sie wusste gar nicht, dass sie diese Fähigkeit hat, mit Waffen umgehen zu können. Hier kommt wohl eine frühere Persönlichkeit von Lexi raus, so wie Audrey in einer der früheren Folgen ja plötzlich Klavier spielen konnte. Und jetzt ist Lexi so weit, dass sie William bittet, ihr zu sagen, wer sie denn wirklich ist, seiner Meinung nach. Wir haben hier jetzt also die notwendige Freiwilligkeit hergestellt. In Folge 3 hat ein Mann den Trouble, dass er sein Blut bewusst oder unbewusst ausschicken kann und das tötet die Menschen, die er am meisten hasst. Das hat mich an eine frühere Folge erinnert, da gab es mal einen Menschen, der konnte seinen Schatten ausschicken und auch der hat irgendwelche Leute umgebracht, die der Mann für den Tod seiner Verwandten verantwortlich gemacht hat. Dwight hat gerade die Nachricht hereinbekommen, in New Hampshire sei vor einigen Monaten eine Frauenleiche gefunden worden, deren Beschreibung auf Audrey Parker passt. Er schickt Vince und Dave hin, um die Frau zu identifizieren, denn das muss persönlich vor Ort erfolgen. Aber wir haben Glück, es ist nicht Audrey Parker, denn wenn Audrey Parker wirklich tot wäre, dann hätte Haven wohl jede Hoffnung verloren. Jennifer und Duke frühstücken. Jennifer schneidet sich in den Fingern. Man sieht etwas Blut und Duke springt voller Schreck weg. Jennifer versteht das im Moment so, dass Duke Angst vor Blut hat, denn sie weiß noch nichts von seinem Trouble und dass er ihn nicht benutzen möchte. Jennifer wohnt mittlerweile in Audrey Parkers Apartment. Dort hält sie sich gerade auf und hört einige Stimmen. Sie denkt, Wade feiere unten wieder eine Party. Aber die Bar ist leer, nur Duke ist da. Da wird ihr klar, sie hört wieder Stimmen, wie vor einigen Monaten, denn sie hat ja ihre Medikamente abgesetzt. Da aber alle glauben, dass die Scheune zerstört ist, stellt sich nun für die beiden die Frage, welche Stimmen hört Jennifer denn? Ist sie wirklich, wie sie sagt, nur verrückt und sie hatte nie eine Verbindung zu dieser ominösen Scheune? Das würde allerdings nicht erklären, warum sie so spezifische Namen aus Haven kennt. Sie kann dann auch William hören, wie er mit Lexi spricht und ihr sagt, du lebst sehr wohl. Dies könnte nun ein Hinweis darauf sein, dass sich William und Lexi in der Scheune aufhalten. Vielleicht hat Jennifer aber auch eine Verbindung zu Audrey an sich bzw. zu Lexi und hört sie, wie sie jetzt in irgendeiner Stadt in Amerika oder sonst wo auf der Welt sich mit William unterhält. Das bleibt hier jetzt unklar. Wir wissen bis jetzt ja noch nicht, ob das, was Jennifer hört, in gewisser Weise live ist oder eine Rückblende. Interessant finde ich es, darüber nachzudenken, wie denn Jennifers Trouble funktionieren könnte. Wir wissen ja, dass die Scheune und Haven einen unterschiedlichen Zeitablauf haben. Duke war ja gefühlt nur ein paar Sekunden oder Minuten in der Scheune, während draußen in Haven bzw. Boston 6 Monate vergangen sind. Wenn nun eine Stimme in der Scheune ein Wort sagt, vergehen dementsprechend draußen in Haven auch eine sehr lange Zeit. Jennifer müsste also alle Stimmen aus der Scheune extrem langgezogen hören. Arbeitet ihr Trouble vielleicht im Sinne eines Tonbandes? Der Trouble-Sim nimmt einfach alles auf, was er aus der Scheune hört und spielt es sehr viel schneller ab, sodass es sich anhört wie menschliche Sprache und die manifestiert sich dann in Jennifers Geist? Das wird jetzt hier nicht angesprochen. Sie erzählt auf jeden Fall Duke und Nathan von ihrer neuerlichen Wahrnehmung und jetzt denken die beiden, vielleicht ist ja Audrey gar nicht zum selben Zeitpunkt von der Scheune ausgespuckt worden wie Duke. Das war im Moment die vorherrschende Theorie. Und vielleicht implodiert ja die Scheune aufgrund des unterschiedlichen Zeitablaufes immer noch. Im zweiten Handlungsstrang sind wir wieder bei Lexi in der Bar. William teilt ihr mit, dass nicht nur Lexis Persönlichkeit nicht real ist, sondern auch dieser Raum, diese Bar. Das hat mich an die Fernsehserie Life on Mars erinnert, in der ja auch ein Mensch in den letzten Sekunden vor seinem Tod sich eine total komplizierte Realität zusammenbastelt und darin als Detective Kriminalfälle löst. Vielleicht ist das bei Lexi hier ja auch der Fall. Aber wir wissen ja schon, nach dem, was Jennifer gehört hat, dass William auf Lexis Frage, ob sie denn tot sei, antwortet, sie sei sehr wohl am Leben, der Rest der Leute hier in der Bar aber nicht. Dann kommt Rhonda, die zweite Barkeeperin, und Lexi verlässt die Bar. Allerdings kommt sie durch den anderen Eingang sofort wieder zurück. Rhonda denkt allerdings, es wäre die ganze Nachtschicht vergangen. Sie begrüßt Lexi, als wäre es morgen. Aber Lexi kann sich an die letzten Minuten erinnern und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass nicht eine ganze Nacht vergangen ist. Sie beginnt nun so langsam an ihre Realität zu zweifeln. Und diese Zweifel führen dazu, dass alle Gäste aus der Bar verschwinden, sich in Luft auflösen. Es gibt sie nicht mehr, nur Rhonda bleibt. Rhonda ist Lexis Freundin. Sie denkt zuerst, Rhonda sei vielleicht auch real, aber diese Illusion muss ja William nehmen. Und nach einer gewissen Zeit verschwindet dann auch Rhonda. William erzählt, Lexi kenne diesen Ort schon seit langem. Aktuell habe er den Namen Scheune. Diese stirbt und wenn Lexi nicht schnell diesen Ort verlässt, dann wird auch sie sterben. Und als Lexi das dann akzeptiert, sehen wir schwarze Löcher an den Wänden, so wie Duke sie in der ersten Folge in der Scheune auch gesehen hat. In Folge 4 verweben sich nun die Handlungsstränge von Lexi und Jennifer immer weiter. In der Bar in der Scheune erzählt William Lexi weitere Details. Die Scheune sei nämlich ein Ort zwischen zwei Welten. Damit Lexi sie verlassen kann, muss sie aber die richtige Tür finden, nicht die Tür in der Bar. William kann ihr dabei aber nicht helfen, denn die Scheune sei für Lexi erbaut worden und nur sie kann durch die Illusion der Scheune hindurchschauen und herausfinden, wo die richtige Tür ist, die echte Tür, die Tür, die nach Haven führt. William kann Lexi auch nicht sagen, wer er denn eigentlich ist, denn das sei ihm nicht erlaubt. Wir erfahren hier also, dass William einen Auftraggeber hat. In Haven hat Jennifer nun dieses Gespräch teilweise mitgehört. Sie hat Begriffe wie Tür und Haven verstanden. Nathan will, dass sie weiterhört. Er übt ziemlich viel Druck auf Jennifer aus. Er selbst denkt natürlich nur an Audrey. Duke allerdings veranstaltet für Jennifer ein Entspannungs- und Ablenkungsprogramm, denn er hat gemerkt, dass sie am besten mit ihrem Trappelsinn klarkommt, wenn sie nicht wirklich darüber nachdenkt, dass sie einem Gespräch lauschen soll. Zuerst ist Jennifer nicht ganz davon überzeugt, geht aber trotzdem auf Dukes Bemühungen ein. Aber irgendwann lässt sie eine Schüssel fallen und dieses Poltern hört wiederum Lexi jetzt in der Bar in der Scheune. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Zwei-Wege-Verbindung. In der Scheune begrüßt William das Geräusch der Schüssel, denn das bedeute, jemand auf Seiten von Haven sucht aktiv nach Lexi. Das habe er erwartet, denn Lexi hat immer Freunde in Haven. Ich habe das hier jetzt so verstanden, dass er nicht spezifisch über Lexis Persönlichkeit spricht, sondern dass William hier also schon sehr genau weiß, dass die Person Lexi, Audrey, Sarah und so weiter schon häufiger in Haven gewesen ist. In Haven hört Jennifer weiter dem Gespräch zu, aber sie fühlt sich von einem Nebelhorn abgelenkt. Duke kann dieses Nebelhorn aber nicht hören und da wird den beiden klar, irgendwie hört Jennifer das Nebelhorn durch die Scheune. Duke gibt noch eine schöne Analogie. Er hat gerade mit Nathan telefoniert, hat eine Polizeisirene gehört durchs Handy. Sie vermuten nun, dass die Scheune an irgendeinem Ort in der Nähe von Haven ist, von dem man einen Nebelhorn hören kann. Das ist nun eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt logisch zwingend, denn wir wissen ja schon, dass die Scheune eine Verbindung hat bis nach Boston in ein Aquarium. Es ist also durchaus auch möglich, dass die Scheune einfach nur ein Nebelhorn vom anderen Ende der Welt wahrnimmt und dass Jennifer das hört. Allerdings müssen sie ja irgendwo anfangen und Duke hat eine Seekarte, er wohnt ja auf einem Boot und dort sind Orte verzeichnet, an denen man Nebelhörner hört und sie fahren zu einem dieser Orte. Auch Lexi kann in der Bar das Nebelhorn hören, sie kann auch die Richtung des Nebelhorngeräuschs feststellen und in der Tat, die dortige Wand ist nur eine Illusion, das ist die wahre Tür nach Haven. Sie öffnet sie und man sieht ein waberndes Nichts. Allerdings können beide nicht feststellen, ob auf Seite Havens die Tür auch geöffnet ist. William meint, Lexi müsse einfach Vertrauen haben, wenn sie hindurchgeht. In Haven oder Umgebung sind Duke und Jennifer dann an einem dieser Orte mit Nebelhorn angekommen. Jennifer sieht auch eine Tür, Duke aber nicht. Sie kann die Tür aber aktuell nicht öffnen. Sie glaubt, das könne sie nur, wenn Lexi ihre Tür in der Scheune öffnet. Auch Nathan kann die Tür nicht sehen. Und dann tauchen auch noch ein paar bewaffnete Männer vom Guard auf. Sie wollen sicherstellen, dass Nathan seinen Plan auch durchzieht. Als dann Lexi wirklich ihre Tür in der Scheune öffnet, sehen alle in Haven plötzlich eine Tür mitten im Feld. Das fand ich ganz interessant. Das ist ja eine Asymmetrie, weil Lexi oben sieht nicht, ob unten eine Tür ist oder ob sie auf ist. Jennifer kann die Tür öffnen und auch von Haven aus sieht es aus wie ein waberndes Nichts. Aber bevor Jennifer die Tür öffnet, kommt noch Dave vorbei. Er ist total aufgelöst. Er hat eine Waffe. Er will Jennifer daran hindern, die Tür aufzumachen, denn dann würden sie Kräfte freisetzen, die niemand kontrollieren kann. Allerdings wird Dave durch Jordans Berührung außer Gefecht gesetzt. In der Scheune macht sich nun Lexi bereit, den Schritt des Vertrauens zu gehen. William kommt nicht mit, dieser Weg sei nur für Lexi, aber er verspricht ihr, sie werden sich wiedersehen. Er teilt ihr dann auch noch mit, wenn sie in Haven ankommt, dann wird sie die Persönlichkeit sein, die sie am stärksten sein möchte. Und dann macht Lexi den Schritt. Es gibt eine Energiewelle und in Haven sind alle ohnmächtig. Nach einer gewissen Zeit wachen sie wieder auf und Nathan sieht, da liegt Audrey. Er geht hin, er drückt ihr seine Waffe in die Hand und möchte, dass sie ihn erschießt, damit die Troubles in Haven für immer beendet sind. Aber so weit kommt es nicht. Lexi sagt nämlich, sie werde mit Sicherheit niemanden erschießen, schon gar nicht jemanden, den sie noch nie gesehen hat. Sie wisse auch nicht, wer dieser Audrey sei. Ihr Name sei Lexi. Und mit diesem super Cliffhanger endet die Folge. Kommen wir zu meinem Fazit der Folgen 2 bis 4. Den Jennifer und Lexi Handlungsstrang finde ich genial. Das kommt in meine Top 10. Ich habe mich da dann gefragt, gab es auch zu früheren Zeiten, zu Lucys oder zu Sarahs Zeiten, schon eine Jennifer irgendwo auf der Welt, die eine Verbindung zur Scheune hatte? Wie wurde Jennifers Trouble eigentlich aktiviert? Durch die Implosion der Scheune? Das heißt, andere Leute hatten früher diese Verbindung zur Scheune gar nicht, weil sie ja wohl über einen längeren Zeitraum existiert hat. Aktuell ist ja Nathans Plan gescheitert, aber wenn Lexi sich jetzt in irgendjemanden verliebt und das ihre wahre Liebe ist, könnte man damit die Troubles in Haven auch beenden? Muss also Nathan versuchen, dass Lexi sich in ihn verliebt? Da in Audrey auch noch Spuren von Sarah und Lucy waren, sind in Lexi vielleicht auch noch Spuren von Audrey, vielleicht sogar noch mehr als Spuren, vielleicht sogar die gesamte Persönlichkeit, und kann man irgendwie versuchen, diese hervorzuholen? Und wer ist dieser ominöse William? Wer ist sein Auftraggeber? Und wie kommt er jetzt aus der sterbenden Scheune raus? Kann er das steuern oder wird er auch wie Duke irgendwo einfach hinausgeworfen? Alles super interessante Fragen, die sich hoffentlich im Lauf der 4. oder 5. Staffel klären lassen. In Folge 5 setzt sich die Handlung nahtlos weiter fort. Wir befinden uns immer noch auf dem Feld. Der Guard dreht langsam durch, er möchte Nathan erschießen, weil dieser ja verhindert hat, dass Audrey in die Scheune geht und die Troubles in Haven enden. Vince kann den Guard vorerst aber noch beruhigen und so werden Lexi und Nathan nur festgenommen. Duke aber hat einen Plan. Nathan soll versuchen, dass Lexi sich in ihn verliebt und dann könnte man diesen "Wir erschießen Nathan und die Troubles enden" Plan immer noch durchführen. Vince lässt sich davon überzeugen. Lexi hilft Nathan nun beim nächsten Trouble, denn ihre Persönlichkeit ist ja dafür prädestiniert, in Haven Leuten mit Troubles zu helfen. Für den Trouble verantwortlich diesmal, man könnte ihn als Zombie-Trouble bezeichnen, ist ein Junge namens Tyler. Er hat einen Autounfall, das hat wohl seinen Trouble getriggert, er liegt im Moment im Krankenhaus. Und als er erfahren hat, dass seine Freundin und sein bester Freund ein Verhältnis haben, dreht er durch und will beide töten. Denn er hat die Fähigkeit, er kann den Geist anderer Leute übernehmen, wenn er, also Tyler, ein Objekt in den Händen hält, das die zu übernehmende Person vorher berührt hat. Sein Trouble kommt allerdings mit großen Kosten. Jedes Mal, wenn er eine Person übernimmt, wird sein eigener Körper schwächer und es ist abzusehen, dass er in Zukunft sterben wird. Er hat deshalb den Plan gefasst, dauerhaft in Dukes Körper, den er auch übernommen hat, zu bleiben. Tyler glaubt, wenn Duke seinen eigenen Körper, also Tyler, tötet, dann würde genau das passieren, er könnte in Dukes Körper weiterleben. Währenddessen zeigt Dwight Jordan einen Raum, in dem der Guard alle Informationen gesammelt hat, die sie haben über Audrey, über die anderen Persönlichkeiten und über die Troubles. Jordan baut dann eine sehr interessante Theorie auf die ich selber nicht gekommen bin, denn sie wirft in den Raum, Audrey oder die anderen Persönlichkeiten kommen ja immer, wenn die Troubles da sind. Vielleicht ist dies der Trouble von Audrey, Troubles nach Haven zu bringen. Und auch das fand ich eine sehr gute Idee, wenn Duke Audrey nun tötet, dann würde ja Audreys Trouble verschwinden und damit hätte auch Haven Ruhe für immer. Dwight ist skeptisch, darauf gäbe es keine Hinweise. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass dem nicht so ist. Währenddessen hat Lexi nun erfahren, dass sie immun gegen die Troubles ist. Sie möchte daher ins Krankenhaus gehen. Dahin ist auch Duke gerade auf dem Weg hin. Und Lexi möchte aus den Händen von Tyler das Objekt nehmen, das ihn befähigt, Duke zu übernehmen. Ich glaube, es handelt sich um eine Rechnung. Im Krankenhaus kämpfen dann aber Duke und Tyler miteinander. Lexi hat Angst, sie ist starr vor Schreck, sie springt zur Seite und Duke kann Tyler töten. Dukes Trouble hat nun Tylers Trouble beendet und damit in direkter Konsequenz auch dafür gesorgt, dass er, also Duke, frei ist. Jennifer kann die Scheune nicht mehr hören. Die aktuelle Theorie ist also, die Scheune ist unwirklich zerstört. Ich habe mich da gefragt, ob Lexi vielleicht die Implosion der Scheune verlangsamt hat. Wir wissen ja, dass Audrey Parker sozusagen als Batterie dient und es wäre ja möglich, dass Lexi dafür gesorgt hat, dass die Scheune, wenn sie implodiert, ein kleines bisschen stabilisiert wird. Und als Lexi dann durch die Tür nach Haven ging, da hatte die Scheune keinen Stabilisator mehr, dann ist sie sehr schnell implodiert und das war vielleicht die Energiewelle, die wir zum Schluss gesehen haben. Es sieht also im Moment so aus, als ob die Scheune für immer verschwunden wäre. In der letzten Szene spricht Duke mit Lexi. Er fand es etwas seltsam, dass sie im Krankenhaus zurückgezuckt ist und diese Dinge einfach hat geschehen lassen. Lexi sagt aber, sie hat Angst. Duke glaubt das aber nicht. Duke glaubt nämlich, sie hätte genau gewusst, dass sein Trouble Tyler tötet und er damit frei wäre. Lexi verneint das aber, denn davon hätte sie ja gar keine Ahnung. Aber Duke kontert Lexi nicht, aber Audrey Parker. Nicht wahr, Audrey? Und damit hat er recht. Vor ihm steht nämlich nicht Lexi, sondern Audrey Parker. Und damit endet die Folge. Mein Fazit. Emily Rose, die Darstellerin von Lexi, spielt das hier sehr gut. Lexi ist ein komplett anderer Charakter als Audrey. Ich habe ihr das total abgenommen. Und Nathan kann so gar nichts mit Lexi anfangen. Das sieht man immer wieder. Ich hatte auch nicht vorher gesehen beim ersten Schauen, dass Lexi eigentlich Audrey Parker ist. Es bleibt jetzt hier unklar, seit wann ist die Audrey Parker? Seit sie aus der Tür kam oder erst im Laufe der Zeit, wenn sie jetzt wieder in Haven ist? Lexi-Audrey Parker ist meines Erachtens aber ein sehr großes Risiko eingegangen, als sie im Krankenhaus nichts gemacht hat. Denn es war ja unklar, was passiert mit einer übernommenen Person, wenn der Übernehmer, in dem Fall also Tyler, stirbt. Es wäre ja genauso gut möglich gewesen, es kennt ja niemand diesen Trouble genau, dass die übernommene Person auch stirbt. Wir hätten in dem Fall also zwei Troubles gehabt, die gegeneinander kämpfen. Tylers Trouble und Dukes Trouble. Aber ich denke, Audrey hat hier so Vertrauen in ihre Fähigkeit gehabt, die Troubles zu verstehen, wie auch Lexi Vertrauen hatte und haben musste, als sie durch die Tür ging, ohne zu wissen, ob die Tür in Haven auch offen ist. Insgesamt eine sehr gute Folge. Folge 6 startet in Audreys Apartment. Sie ist mit Duke zusammen. Sie erzählt Duke, sie war seit dem Moment, als sie aus der Tür herauskam, Audrey. Das heißt, wir erfahren hier, dass das Löschen der Persönlichkeit, wie es sonst durch die Scheune höchstwahrscheinlich immer geschieht, nicht funktioniert hat. Das lag wohl einfach daran, dass Lexi eine Art Notausgang benutzt hat und nicht den normalen Ausgang. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Computer, den man entweder sauber runterfährt und alle Dateien werden abgespeichert, oder man zieht den Stecker. Es war für Audrey auch recht einfach, Lexi zu spielen, denn im Gegensatz zu den anderen Persönlichkeiten wie Lucy oder Sarah kann sie sich an Lexi gut erinnern. Sie nimmt Duke aber das Versprechen ab, vorerst Nathan nichts davon zu sagen. Er soll sie weiter für Lexi halten. Währenddessen hat Jordan, die ja unbedingt die Troubles, insbesondere ihren eigenen, beenden will, einen Plan gefasst. Es ist klar, Duke wird Audrey natürlich nicht töten, aber vielleicht Wade, der Bruder von Duke. Dessen Trouble ist aber aktuell noch nicht aktiviert worden. Der Plan sieht aber auch vor, das Büro von Nathan zu verwanzen. Das tun die beiden auch. Währenddessen gibt es in Haven einen neuen Trouble. Jemand hat die Fähigkeit, andere Leute zu Stein werden zu lassen. Die Personen sehen kurz zuvor eine Uhr, die runterläuft und wenn sie auf Null ist, geschieht eben genau das. Aktuell ist Nathan der Nächste, denn er sieht eine Uhr, die von 15 Minuten an runterläuft. Lexi kann durch Ermittlungsarbeit den Trouble-Verursacher finden. Es ist ein Geschäftsinhaber, der am Morgen überfallen worden ist. Und während des Überfalls musste er auch von 1000 runterzählen. Das hat seinen Trouble getriggert. In Nathans Büro verrät sich dann Lexi aber durch ein paar Formulierungen und Nathan hat nun auch erkannt, vor ihm steht Audrey. Das Trio Nathan, Duke und Audrey fahren dann zu dem Geschäft. Dort ist aber auch schon Jordan, sie hat ja alles mitgehört. Sie möchte jetzt weiter, dass Audrey Nathan erschießt, dann hätte dessen Tod wenigstens einen Sinn, aber Audrey weigert sich. Wade kommt auch, er möchte das Blut eines Menschen mit Troubles aufnehmen, das würde dann seinen Trouble aktivieren, aber Jordan schickt ihn kalt weg, sie habe nun einen besseren Plan. Ich hatte den Eindruck, Wade fühlt sich hier benutzt. Wade möchte aber unbedingt den Trouble haben, er möchte besonders sein. Ich hatte auch weiter den Eindruck, er möchte einfach Macht haben. Er wird wohl höchstwahrscheinlich dann in die Fußstapfen seines Vaters Simon treten und nicht wie Duke den Trouble möglichst nicht benutzen. Schlussendlich kann Audrey den Trouble beenden. Der Geschäftsinhaber ruft seine heimliche Liebe an und dieser Schritt führt dazu, dass Nathans Uhr kurz vor der Null stoppt. In einer emotionalen Endszene gesteht dann Audrey Nathan noch ihre Liebe. Sie ist aber gleichzeitig auch sauer auf ihn, denn nur sie darf Entscheidungen treffen. Sie hat entschieden, sie geht in die Scheune, aber Nathan hat das durchkreuzt. Und sie wird auch die Entscheidung treffen, ob sie Nathan erschießt oder nicht, ob sie bei dem Plan mitmacht oder nicht. Das ist allein ihre Entscheidung und sonst niemandens. Damit endet die Folge. Ein kurzes Fazit. Ich fand, es war eine sehr ruhige Folge, dennoch fand ich sie recht gut. Haven hat nun allerdings ein Problem. Im Moment ist völlig unklar, wie kann man denn die Troubles auf Dauer beenden. Kommen wir zur nächsten Folge, zu Folge 7. Für die Außenwelt spielt Audrey weiter Lexi. Sie haben erfahren, dass Jordan nicht mehr in der Stadt zu sein scheint. Man hat ihren Wagen verlassen aufgefunden. Das fand ich jetzt sehr seltsam, denn Jordan wollte ja unbedingt die Troubles beenden. Hat sie nun einen anderen Plan gefasst? Duke soll Wade unter Kontrolle halten, denn er weiß ja auch, dass Lexi nicht Lexi ist, sondern Audrey. Duke und Wade kämpfen miteinander. Wade, Dukes Bruder, hat ja nun ebenfalls den Rocker-Trouble aktiviert. Er allerdings ist ein irrer Killer geworden, der süchtig danach ist, das Blut der Leute aufzunehmen, die er tötet. In dem Kampf tötet nun Duke seinen eigenen Bruder. Aber da Dukes Trouble ja bedeutet, wenn er jemanden tötet, der einen Trouble hat, dass der Trouble aus dessen Familie verschwindet, verschwindet der Trouble aus der Crocker-Familie. Man könnte das in der Biologie zum Beispiel mit Proteasen vergleichen, die sich so weit selbst verdauen, dass die Bruchstücke keine proteolytische Eigenschaft mehr haben. Vince und Dave wollen währenddessen Jennifer als Reporterin einstellen. Sie haben aber noch ein zweites Motiv. Sie möchten nämlich herausfinden, wie genau ist die Verbindung Jennifer-Scheune geschaffen. Das scheint wohl auch für die beiden neu zu sein. Jennifer erhält eine Testaufgabe. Sie soll einen Hintergrundcheck durchführen, und zwar über sich selbst. Das tut sie auch, und sie teilt den beiden dann mit, sie sei adoptiert worden und ihre Adoptiveltern seien vor einigen Jahren gestorben. Wer ihre biologischen Eltern sind, das weiß sie allerdings nicht. Vince und Dave arbeiten sich dann durch das Material, das Jennifer vorbeibringt. Und irgendwie, vielleicht in dem Material, vielleicht aber auch durch eigene Recherche, haben sie herausgefunden, wer die Adoption von Jennifer denn arrangiert hat. Und das ist unser schon bekannter Agent Howard. Jennifer kennt ihn aber nicht. Das bedeutet aber doch dann wohl, dass Agent Howard wahrscheinlich auch für die anderen Persönlichkeiten, Lucy und Sarah, eine Jennifer irgendwo auf der Welt platziert hat. Denn Agent Howard konnte ja, als vor 20 Jahren oder so die Adoption von Jennifer durchging, nicht wissen, dass er irgendwann in Zukunft erschossen wird und die Scheune implodiert.
Das kommt mir jetzt so vor, als wäre das eine Art Vorsichtsmaßnahme, die die Scheune immer trifft, dass also vielleicht immer auf der Welt irgendjemand lebt, der eine Verbindung zur Scheune haben könnte, wenn Not am Mann ist.
Der aktuelle Trouble in Haven führt dazu, dass Leute, wenn sie aufwachen, plötzlich unerklärliche Verletzungen haben, manche sogar sterben. Das Trio findet heraus, dass alle Trouble-Opfer vorher den Haven Herald gelesen hatten, die Zeitung in Haven, die Vince und Dave herausbringen. Sie befragen daraufhin Vince und Dave, aber die beiden sind nicht diejenigen mit Trouble. Aber es stellt sich schnell heraus, alle Trouble-Opfer wurden auch von derselben Person mit der Zeitung versorgt, eine Frau namens Carrie, die sie austrägt. Sie sprechen mit Carrie, die gibt auch alles offen zu. Ihr ist bekannt, dass in ihrer Familie ein Trouble ist. Ihr Trouble ist nämlich, dass wenn sie träumt und sie dort physisch irgendetwas tut, dann geschieht das auch alles im realen Leben ihnen. Aber es sei noch nie vorgekommen, dass Verletzungen an anderen Personen entstehen. Es sieht hier also so aus, als ob Troubles sich möglicherweise sogar ändern können, wie Nathan anmerkt. Das fand ich einen total interessanten Aspekt. Das ist bis jetzt in der Serie noch nicht aufgetreten. Bis jetzt waren immer nur Troubles da, die in der Familie von Generation zu Generation sozusagen vererbt werden. Aber es war noch nie die Rede davon, dass die Troubles ihre Form, ihre Ausprägung ändern. Allerdings hat die Familie selbst eine Methode, wie man diesen Trouble beenden kann. Dieser Plan ist allerdings sehr gefährlich und hat bis jetzt erst bei wenigen funktioniert. Carrie soll nämlich einen Wachtraum haben, in den sogenannten dunklen Raum gehen und ihrer größten Angst gegenübertreten und sie besiegen. Während sie das macht, fahren in Haven bzw. im Umkreis von Carries Haus Polizeiwagen rum mit angeschalteter Sirene, damit sonst niemand schläft und Verletzungen davonträgt. Der Plan klappt, war allerdings für Carrie sehr anstrengend. Sie kommt ins Krankenhaus. Dort sieht Lexi-Audrey Parker aber auf ihrem Rücken einen schwarzen Handabdruck, den nur sie wahrnehmen kann. Und sie stellt die Theorie auf, vielleicht hat der Handabdruck etwas damit zu tun, dass sich Carries Trouble geändert hat. Denn Carrie erzählt, vor kurzem wurde sie überfallen und kurz bevor sie ohnmächtig geworden ist, hat sie eine seltsame Empfindung am Rücken gehabt. Das sieht nun so aus, als ob jemand in Haven rumläuft und bei Leuten, die einen Trouble haben, diesen ändert. Das fand ich jetzt sehr interessant, denn bis jetzt war Audrey Parker ja die Einzige, die irgendetwas mit Troubles zu tun hat, aber nicht unter Troubles leidet, soweit man es aktuell sagen kann. Sie ist ja immun gegen die Troubles, sie kann auch die Leute mit Troubles beruhigen, sodass ihr Trouble unter Kontrolle ist. Sie kann die Troubles temporär beenden und laut Theorie auch für immer. Aber jetzt scheint es eine zweite Person zu geben, die irgendwie Troubles beeinflussen kann. Am Ende gesteht nun auch Nathan Audrey seine Liebe. Ich hoffe, dass nun dieses ewige On-Off, einer will, die andere will nicht, ein Ende hat, das beginnt so langsam zu nerven. Dann blendet die Geschichte aber noch einmal kurz um. Wir sind außen, wir sehen Audreys Apartment, also das Haus, in dem Hughes Restaurant-Bar ist. Das wird beobachtet von zwei Gestalten, nämlich den beiden Männern, die in der Scheune William entführen wollten. Und damit endet die Folge. Mein Fazit. Die beiden Männer aus der Scheune, die William entführen wollten, die hatte ich komplett vergessen. Sind die diejenigen, die jetzt in Haven herumlaufen und die Troubles ändern? Waren sie real in der Scheune? Müssen sie ja irgendwie gewesen sein, sonst wären sie jetzt nicht hier. Also sie waren keine Einbildung von Lexi. Ist Agent Howard vielleicht der Auftraggeber von William? Er scheint ja die Fäden in der Hand zu haben. Eine spannende Folge, die viele offene Fragen zurücklässt. Der Trouble in Folge 8 äußert sich durch lokale Überdruckgebiete. Diese können so stark sein, dass sie Geräte zur Implosion bringen und auch Menschen kommen zu Schaden, sterben im schlimmsten Fall sogar. Das Trio Audrey, Nathan und auch Duke können herausfinden, der Verursacher ist ein Mann namens Jake Driscoll. Sein Trouble wird durch emotionalen Stress, im Englischen Pressure, ausgelöst und das äußert sich in diesem Fall in physikalischem Druck. Auch Audrey ist nicht immun gegen diese physikalische Auswirkung. Das kennen wir aber schon aus der ersten Staffel, aus der allerersten Folge. Bei Marians Wettertrouble wurde Audrey Parker ja auch durch einen starken Windstoß gegen ein Auto geworfen. Jake Driscoll kann seinen Trouble unter Kontrolle bringen, indem er eine Atemtechnik anwendet, die Taucher erlernt haben. Und wenn es akut wird, dann hat er sich in diesem Fall jetzt selbst in ein kleines Tauch-U-Boot eingesperrt, denn dieses sind ja für starken Druck konzipiert. Unerwartet ist allerdings, dass Jake Driscoll überhaupt einen Trouble hat. Denn die Driscoll-Familie ist schon seit ewigen Zeiten in Haven und noch nie hat ein Mitglied dieser Familie einen Trouble gezeigt. Audrey kann auf dem Rücken des Mannes auch einen schwarzen Handabdruck sehen, genau wie bei Carrie, der Frau von vor einigen Folgen, deren Traumverletzungstrouble ja auch nicht nur mehr sie getroffen hat, sondern andere Personen in Haven. Die Regeln, wie Troubles funktionieren, ändern sich also gerade. In einem anderen Handlungsstrang haben Vince und Dave Jennifer geholfen, ihre biologischen Eltern zu finden. Die kommen nämlich aus Haven. Die sind allerdings weggezogen. Aus dem Haus, in dem sie vorher gewohnt haben, kann Jennifer jedoch noch ein paar Dinge mitnehmen. Vielleicht werden die später noch relevant. Interessant hier, dass Jennifer auch eine Verbindung zu Haven hat. Sie hat ja in Boston die Stimmen aus der Scheune das erste Mal gehört. Vielleicht ist sie sogar in Haven geboren und Agent Howard hat sie aus Haven herausgebracht. Das klingt für mich alles wie ein gut durchdachter Notfallplan, eben genau für den Fall, wenn die Scheune ein Problem hat und implodiert. Wir wissen ja schon aus der Folge, als Lexi aus der Tür der Scheune kam, dass Dave sehr große Angst hat. Er wollte ja das Öffnen der Tür hier sogar mit Waffengewalt verhindern. Jetzt hat er das Journal eines Mannes namens Cabot gelesen, eines Entdeckers aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, der die Mythen der Ureinwohner in Haven und Umgebung aufgeschrieben hat. Und diese Mythen weisen äußerst starke Parallelen zu den heutigen Troubles auf. Bei dieser Gleichheit stellt sich natürlich für den Zuschauer nun die Frage, woher stammen die? Haben die Ureinwohner prophetische Gaben gehabt? Ist es einfach Zufall und Dave hat alles überinterpretiert? Die Troubles müssen ja durch irgendjemanden oder irgendetwas erzeugt werden. Vielleicht hat dieser jemand oder dieses Etwas die Mythen gelesen und kreiert die Troubles genau dergestalt, dass die Mythen nun real werden? Ich bin mal gespannt, in welche Richtung die Serie hier gehen wird. Die Mythen sagen auch, dass durch das Öffnen einer Tür zur anderen Welt nun das Böse einen Eingang nach Haven finden kann. Es ist auch die Rede davon, dass nun die Trennschicht zwischen den beiden Welten dünner geworden ist. Vielleicht gibt es jetzt sogar neben der temporären Tür zwischen der Scheune und Haven nun andere Türen, durch die irgendjemand oder irgendetwas nach Haven kommt, vielleicht sogar den umgekehrten Weg gehen kann. Eine Äußerung in dem Journal versetzt nun alle in Angst und Schrecken. Frei übersetzt lautet sie, die Lösung ist nun der Untergang. Duke, Jennifer, Vince und Dave interpretieren das so, wenn Audrey nun Nathan erschießt, dann wird genau das Gegenteil passieren. Die Troubles werden nicht verschwinden, sondern es wird noch schlimmer. Und vor Audreys Apartment hören die vier einen Schuss. Die nächste Folge, Nummer 9, schließt daran nahtlos an. Audrey hat geschossen, allerdings nicht auf Nathan, sondern auf einen Mann, der aussieht wie einer der beiden Männer, die in der Scheune William entführen wollten. Die aktuelle Theorie ist nun, dass wirklich eine permanente Verbindung zwischen den beiden Welten besteht und dass die beiden da durchgekommen sind. Lexis Geheimnis wird nun so nach und nach aufgelöst. Vince und Dave erfahren nun, dass sie die ganze Zeit Audrey Parker war. Die beiden Männer aus der Scheune kidnappen nun Dwight, aber er kann sein Handy irgendwie anschalten, ohne dass die es merken. und kann verschlüsselte Hinweise geben, wo er gefangen gehalten wird, und das Trio kann ihn schlussendlich befreien. Aber die beiden Männer haben nicht nur Dwight entführt, sondern auch William. William kann sich allerdings an nichts mehr erinnern. Das ist nun nicht weiter verwunderlich, denn wenn er aus der Scheune rauskam, die Scheune hat ja die Fähigkeit, die Erinnerung von Menschen zu löschen, und vielleicht hat sie das bei William auch gemacht. Das Einzige, was er noch weiß, ist, dass die beiden Entführer ihn die ganze Zeit nach einer Schachtel gefragt haben. Er hat aber keine Ahnung, was das für eine Schachtel ist, ob er sie besessen hat und was da drin ist. Autry spekuliert, denn Howard war ja sozusagen eine Art Beschützer der Scheune. Und als Nathan Howard erschossen hat, sagen wir mal, brauchte die Scheune einen neuen Beschützer. Und Autry glaubt, William wäre dazu auserkoren worden, der neue Beschützer zu sein. Kleiner Spoiler auf das Ende der Folge und auf das Ende der Serie. Nichts könnte ferner von der Realität sein als das. Da Jennifer ja eine Verbindung zur Scheune hat und die Entführer in der Scheune waren, wird sie gebeten, mit den beiden zu reden. Vielleicht kann sie ja etwas von ihnen herauskriegen, denn die beiden schweigen. Aber auch Jennifer erfährt nichts. Einer der beiden greift sie sogar an. Danach drehen Jennifer, Dwight und Nathan durch. Sie haben Halluzinationen. Und diese Halluzinationen bringen sie dazu, sich gegenseitig mit der Waffe zu bedrohen. Jennifer beispielsweise sieht Halluzinationen, in denen alle Menschen auf ihre angebliche psychische Erkrankung anspielen. Sie hat ja die Stimme aus der Scheune gehört. Und sie für verrückt erklären. Nathan wird ultra eifersüchtig und glaubt, dass William hinter Autry her ist. Währenddessen gehen Autry und William in die Pathologie. Es gibt einige Todesfälle in Haven und die Pathologin hat in deren Gehirn eine schwarze, kugelförmige Masse gefunden, die etwa so groß ist wie eine Murmel. Sie vermutet, das könnte der Grund sein, warum diese Personen vorher völlig atypisch reagiert haben. Autry glaubt nun, dies sei möglicherweise der Trouble eines der beiden Männer aus der Scheune. Als Audrey zufälligerweise Williams Hand berührt, springen Funken über. Beide sind erstaunt, aber das lässt sich reproduzieren. Und plötzlich kann sich William an das ein oder andere erinnern. Er weiß nun, dass er eine Schachtel besessen hat und er hat sie irgendwo auf dem Aussichtspunkt von Haven, einem hohen Hügel, versteckt. Audrey und er fahren hinaus. Als die beiden dann an dem Hügel ankommen, findet William die Schachtel und dann lässt er seine Maske fallen. Er hatte nie Amnesie. Und das erinnert mich ein bisschen an Lexi, die ja auch vorgetäuscht hat, jemand anders zu sein. William erzählt, er sei super enttäuscht gewesen, als Lexi, nachdem sie durch die Tür gegangen ist, Audrey Parker war. Er habe damals geglaubt, er habe sie, und das wird stark betont, für immer verloren. Als er dann aber diese Funken gespürt hat, war ihm klar, die echte Persönlichkeit ist noch irgendwo in Audrey Parker drin. Und sein Ziel ist nun, diese echte Persönlichkeit herauszuholen, denn diese Persönlichkeit liebt ihn, die beiden waren ein Paar. Als Audrey dann die Box öffnet, ist zuerst eine Blume drin, die sie sehr schön findet. Dann aber verwandelt sich diese Blume in schwarze Glibberkugeln. Das sind genau die Kugeln, die die Pathologin aus dem Gehirn der Todesopfer heraus extrahiert hat. Auch Dwight, Nathan und Jennifer haben eine solche schwarze Kugel im Gehirn, die ihre Halluzinationen hervorgerufen hat. Diese findet aber, ohne Verletzungen zu hinterlassen, einen Weg durch den Gehörgang und fliegt nun zu der Box zu William. Auch kommt einer der beiden Entführer, der ist wohl irgendwie aus dem Gefängnis entkommen. Und jetzt klärt sich auch auf, dass die beiden Männer aus der Scheune gar nicht William entführen wollten, sondern mit William zusammengearbeitet haben. Er ist nämlich der Chef der beiden. Er gibt auch zu, dass er derjenige ist, der durch Haven läuft und Leuten Troubles gibt. Auch das geschieht mit den schwarzen Glibberkugeln. In Folge 10 haben wir nun sogar zwei Troubles. Der erste Trouble, ein Vulkan-Trouble, aktiviert nämlich den eigentlichen Trouble eines anderen Menschen, um den es in dieser Folge geht. Audrey wacht am Morgen auf, sie hat nichts außer einem Pyjama und das erinnert ein bisschen an die Zeitschleifenfolge aus der zweiten Staffel. Haven hat sich total verändert. Duke ist Polizist und in Haven gibt es keine Trouble. Haven ist ein idyllisches Plätzchen, wirbt sogar damit, die sicherste Stadt in Maine zu sein. Duke ist gerade unterwegs gewesen, als er Audrey auf der Landstraße gesehen hat. Er hat sie mitgenommen, musste aber zuerst noch zu einem Tatort. Vandalismus. Ein Plakat wurde beschmiert. Das ist so ziemlich das schlimmste Verbrechen, was in den letzten Jahren in Haven passiert ist. Audrey muss ins Krankenhaus. Sie soll eine psychologische Untersuchung bekommen. Immerhin läuft sie im Pyjama barfuß auf einer Landstraße. Sie fragt Duke noch, ob er ihr helfen kann, einen Nathan Warnos zu finden. Aber den gibt es in Haven nicht. Audrey ist zwar enttäuscht, dass Duke ihr nicht helfen kann, aber sie sagt einen Satz, der prophetisch ist für die gesamte Serie, Das ist nicht weiter schlimm. Ich werde ihn schon finden. Ich finde ihn immer. Audreys Untersuchung verläuft zufriedenstellend. Jetzt muss nur noch der Arzt sein Okay geben und dann kann sie gehen. Und es stellt sich heraus, der Arzt ist ein Mann namens Nathan Hansen. Und das ist genau den Nathan, den sie gesucht hat. Wir wissen ja, Nathan ist im realen Haven adoptiert worden von Chief Warners und sein eigentlicher Name ist Hansen. Dann taucht plötzlich William auf. Er kann sich an die Troubles erinnern. Er ist genau wie Audrey Parker immun gegen die Troubles. Sein Ziel ist es, den Verursacher des Troubles zu finden, denn er ist es nicht. Er wird dabei allerdings nicht delikat vorgehen, sondern koste es, was es wolle. Er geht zu Vince und Dave und diese werden kurze Zeit später ermordet aufgefunden. Am Tatort findet Duke ein blondes Haar und daraufhin verhaftet er Audrey. Diese versucht ihn in einem Verhör von der Wahrheit zu überzeugen, dass dies nämlich ein falsches Haven ist und dass sie aus dem richtigen Haven kommt, aber die Geschichte ist so unglaubwürdig, dass Duke sie ihr im Moment nicht abnimmt. Dann wird eine neue Leiche gefunden und die wurde ermordet, als Audrey schon in polizeilichem Gewahrsam war. Sie kann es also, wenn das derselbe Täter war, nicht gewesen sein und die Polizisten auf der Station lassen Audrey frei. William hat sich vorher noch als Audreys Anwalt ausgegeben und erpresst sie. Sie soll ihm gefälligst helfen, den Trouble-Verursacher zu finden, sonst werden weitere Leute sterben und auch Menschen, für die Audrey Parker etwas empfindet. William kidnappt dann die Familie von Nathan, um Audrey weiter unter Druck zu setzen. Audrey kann dann mit dem Hinweis, dass der Vandalismus komplett neu in Haven ist, herausfinden, der Trouble-Verursacher ist der Mann namens Cliff, den es auch im realen Haven gegeben hat. Seine Frau ist dort nämlich durch den Vulkan Trouble ums Leben gekommen. Und das hat seinen eigenen Trouble aktiviert. In seiner Familie können die Leute sich nämlich Dinge wünschen. Und er hat sich gewünscht, dass die Troubles weg sind, denn dann würde seine Frau vielleicht wieder leben. Das hat auch funktioniert. Seine Frau lebt, ist allerdings mit einem anderen Menschen zusammen. Und wie alle Troubles hat auch sein Trouble Kosten. Es ist im Moment noch nicht ganz klar, welche es sind, außer dass seine Frau nun mit jemandem anderen zusammen ist. Auf jeden Fall möchte er nicht einfach alles wieder so wünschen, wie es vorher war, sondern sie müssen eine andere Lösung finden. Als Duke ankommt, ist Audrey kurz abgelenkt und Nathan und Cliff fahren zu William. Nathan tauscht Cliff gegen seine Familie aus. Als dann Duke und Audrey auch bei Williams Versteck ankommen, sie haben das Handy von Nathan geortet, der mittlerweile mit seiner Familie weggefahren ist, eskaliert die ganze Situation ein bisschen. Cliff weigert sich ja, die Troubles wieder zurückzuwünschen. Und William erschießt kurzerhand Duke, der ihm, so hatte ich den Eindruck, einfach nur auf die Nerven geht. Dann erzählt er Audrey aber noch, wo die Troubles herkommen, denn sie, Audrey, beziehungsweise die echte Persönlichkeit, habe die Troubles kreiert. Und das wäre auch der Grund, warum sie immun dagegen ist. Auch dieser Zyklus in die Scheunereien, raus, Troubles bekämpfen, wieder zurück, wäre wirklich eine Bestrafung, genauso wie es auch Agent Howard durch die Blume schon gesagt hat, Ende der dritten Staffel. Aber nicht nur Audrey habe Troubles erschaffen, sondern auch William. Sie haben das nämlich zusammen gemacht und sie fanden es gut. Dann erschießt William Cliff und das führt nun dazu, dass das reale Haven wieder da ist. Eine Lösung, die Audrey so natürlich nie gewählt hätte. Aber auch im wiederhergestellten Haven wird Cliff erschossen, wahrscheinlich auch von William, der verhindern will, dass Cliff nochmal ein troublefreies Haven sich wünscht. Audrey selbst erzählt aber jetzt Nathan nicht, was sie erfahren hat über sich und William, wenn das denn überhaupt stimmt. Aber sie erzählt ihm, dass die Forensik in dem falschen Haven Glasfaserspuren an einem der Opfer gefunden hat. Und sie können damit das Versteck von William herausfinden. Das Trio fährt dorthin, aber William hat alles geplant. Denn er teilt nun Nathan und Duke mit, dass Audrey für die Troubles verantwortlich ist. Duke schießt daraufhin auf William. Denn eigentlich wollte Audrey Parker William töten. William fällt um, er hat eine blutende Wunde unter dem Herzen. Aber im selben Moment fällt auch Audrey Parker um. Sie hat exakt die gleiche Wunde. William hat kurz zuvor gesagt, wir beide, also er und Audrey, seien verbunden. Und diese Verbundenheit ist wohl nicht nur emotional, dass sie sich geliebt haben, sondern auch eine physische Verbundenheit. Und damit endet die Folge. Ein kurzes Fazit zu Folge 10. Es ist eine sehr spannende Folge. Wir haben hier sogar zwei Troubles, die aktiviert werden. Ich finde es gut, dass in der Geschichte jetzt immer mehr und mehr herauskommt, wer ist eigentlich Audrey Parker, beziehungsweise die echte Persönlichkeit, die also noch vor Sarah oder wie die anderen heißen, gelebt hat. Die Funken deuten ja laut William darauf hin, dass noch irgendwo ein Teil ihrer Persönlichkeit in Audrey Parker ist und er wird ja weiter alles tun, damit sie herauskommt, also seine Liebe. Es ist jetzt die Frage, wie viel kann man William glauben? Er kann immerhin Drabbles generieren, aber ob das auch Audrey Parker kann, das sei noch dahingestellt. Folge 11 setzt nahtlos daran an. Audrey und William sind im Krankenhaus. William hat eine Kugel im Körper und soll operiert werden. Audrey wurde schon operiert. Sie hat exakt dieselben Verletzungen wie William, nur keine Kugel. Sie ist allerdings bei Bewusstsein und fühlt sich soweit ganz wohl. Nathan schlägt dann vor, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, William unter Kontrolle zu halten. Wir setzen ihn einfach immer unter Beruhigungsmitteln. Das fand ich gar keine dumme Idee. Vince und Dave versichern, sie haben keine Ahnung von William. Das wäre vollkommen neues Gebiet. Nie zuvor wäre ein solcher Mensch in Haven aufgetaucht. Audrey gesteht dann Vince noch, sie sei für die Troubles verantwortlich. Dann wird William operiert und Audrey Parker ist plötzlich tot. Man sieht eine Nulllinie auf ihrem Herzmonitor. Ein paar Sekunden später wacht sie aber wieder auf. Ihre Wunde ist verschwunden. Auch intern ist keine Verletzung mehr festzustellen und auch die Nähte, die die Ärzte benutzt haben, sind verschwunden. Es sieht hier jetzt also so aus, als hätte Audrey Parker nie eine Verletzung gehabt. Da habe ich mich dann gefragt, war das eine Zeitreise? Vielleicht ist nur ein Teil ihres Körpers in der Zeit zurückgereist, vor dem Zeitpunkt, als auf William geschossen wurde. Kurze Zeit später stellt man fest, dass auch William nicht mehr in der Klinik ist. Er hat sie auch auf eigenen Beinen verlassen. Es sieht also so aus, als ob William wieder völlig hergestellt ist und das in Rekordzeit. Ist William unsterblich? Hat William eine besonders starke Heilungskraft, die er nun auf Audrey übertragen hat? Oder hat Audrey diese auch? Ich kann mich nicht an eine Folge aus den früheren Staffeln erinnern, dass Audrey Parker sich mal stark verletzt hat und man dies hätte beobachten können. Sie hatte einmal diese Schramme von der Zeitschleifenfolge, aber das war es auch dann. Wiederhergestellt findet Audrey heraus, dass William im Moment alle Personen versucht zu entführen, die an einem bestimmten Tag 1981 geboren sind. Das war nämlich der Tag, an dem im letzten Zyklus die Troubles in Haven wieder aufgetaucht sind. Und auch Jennifer ist an diesem Tag geboren worden. Dann muss ich sagen, wird diese Episode allerdings lächerlich. Ein Monster will Jennifer entführen. Vince und Dave können sie irgendwie retten und verstecken sie in einem alten Lagerhaus, von dem niemand weiß. Das Trio fährt zu Jennifer und plötzlich kommt Dwight, jetzt wird es noch lächerlicher, mit zwei Geisterjägern. Das sind für mich Comicfiguren, die ich nicht ernst nehmen kann. Sie haben einen Monster-Geigerzähler, der ausschlägt, aber, und jetzt wird es wieder interessant, dieser Geigerzähler reagiert auch auf Jennifer, beziehungsweise auf das Buch, das sie in den Händen hält. Das ist nämlich das Buch, das Agent Howard in der allerersten Folge in der ersten Staffel aus Audrey Parkers Wohnung mitgenommen hat und das Buch, in das er nachher die Koordinaten der Scheune eingetragen hat. Jennifer hat dieses Buch bei den Sachen gefunden, die sie aus dem Haus ihrer biologischen Eltern vor einigen Tagen mitgenommen hat. Interessant ist, dass der Geigerzähler einen positiven Ausschlag, so will ich es mal nennen, eine positive Polarität bei Jennifer feststellt. Das Monster eben hat aber ein entgegengesetztes Signal erzeugt. Es könnte also sein, dass Jennifer das Monster bekämpfen kann. Sehr interessant und ein sehr guter Twist, den ich nicht vorhergesehen habe, ist, als Audrey Parker das Buch in die Hand nimmt, es ist ja eigentlich ihr Buch, hören die positiven Signale auf. Erst als Jennifer das Buch wieder in der Hand hält, kommt das Signal wieder. Nur Jennifer und das Buch zusammen haben also eine Funktion. Audrey ist in dieser Situation hier jetzt völlig nutzlos. Und das fand ich sehr interessant, denn bis jetzt war Audrey Parker ja die einzige in Haven, die eine positive Fähigkeit hatte. Und jetzt haben wir mit Jennifer eine zweite Person. Und dann gibt es ja auch noch William, der aber natürlich nichts Positives tut. Auf jeden Fall kann Jennifer zusammen mit dem Buch das Monster besiegen. Zum Schluss, als alle ein bisschen verschnaufen, zeigt das Buch aber plötzlich das Guard-Symbol auf dem Cover. Dieses Symbol glüht auf und wird wieder dunkler. Aber nur Jennifer kann es sehen, selbst Audrey Parker bemerkt dies nicht. Und damit wird klar, dieses Buch ist nur für Jennifer bestimmt. Das Buch gibt auch noch eine Botschaft, dass in Zeiten großer Not das Kind des Untergangs das Herz von Haven finden soll und die Tür öffnen. Wir haben hier also noch eine weitere Tür zwischen zwei Welten, neben der Tür, durch die Lexi aus der Scheune rauskam, und vielleicht noch irgendwelche andere, durch die William kam. Jennifer glaubt, sie ist diese Person, die die Tür finden und öffnen kann. Seltsam fand ich jetzt die Namensgebung, Kind des Untergangs. Vielleicht habe ich das aber auch einfach nur falsch übersetzt. Im Englischen heißt es Child of Ruin und damit ist auch genau das gemeint, irgendetwas Negatives. Aber es ist doch wohl eher positiv, wenn man diese Tür öffnet und William wieder hindurchschickt. Warum ist es also das Kind des Untergangs? Jetzt wird allen auch klar, warum William hinter Jennifer her war. Er will nämlich verhindern, dass sie die Tür findet und öffnet. Dies zeigt aber auch, dass William sehr viel Wissen über die Zusammenhänge zwischen Scheune, der anderen Welt, den Türen und Haven hat. Wissen, das selbst Audrey Parker nicht hat. Ist dieses Wissen ebenfalls von der Scheune in ihr gelöscht worden? Außerdem fand ich es interessant, dass Jennifer an dem Tag geboren ist, als die Troubles im letzten Zyklus zurückkamen. Jennifer hat ja eine Verbindung mit der Scheune. Hat der erste Trouble also quasi diese Verbindung erst hergestellt? Und Agent Howard hat als Reaktion darauf Jennifers Adoption arrangiert, dass sie also Haven verlässt? Oder kann nur eine Person, die an dem Tag geboren ist, überhaupt eine Verbindung mit der Scheune haben? Vielleicht ist die Scheune an dem Tag auch wieder in Haven erschienen und Howard brauchte dieses Erscheinen, um überhaupt ein Kind zu finden, das er dazu befähigen kann, eine Verbindung mit der Scheune zu haben? Sehr viele Fragen, die hier aufgeworfen werden. Ich fand die Folge, was diese Fragen angeht und die Tatsache, dass es Personen gibt, die Dinge können, die Audrey nicht kann, sehr interessant. Monster-Geisterjäger hätte ich nicht gebraucht. Das war überzeichnete Comic-Darstellung. Ich hoffe mal, dass die Serie nicht in diese Richtung abdriftet, denn das würde mir die ganze Mystik aus der Serie wegnehmen. In Folge 12 beginnt bereits das Staffelfinale. Es ist nämlich der erste Teil einer Doppelfolge. Jennifer ist ja immer noch gefährdet, William ist da hinter ihr her und sie versteckt sich zusammen mit dem Rest des Quartetts in einem von Dukes Lagerhäusern. Ein Lagerhaus, was sehr exponiert auf einem Hügel steht, man kann es also gut verteidigen. Und das hat mich an die Burgen im Mittelalter erinnert, die ja auch immer in exponierter Stellung waren, um den Feind schnell erspähen zu können. Nathan hat um das Gebäude das halbe Haven PD postiert, sodass sie im Moment sicher sind, dass William nicht gegen Jennifer vorgehen kann, zumal sie auch noch das magische Buch hat. Duke realisiert dann, er hat schon mal ein Guard-Symbol gesehen, das heller und dunkler wird, nämlich das Symbol von Vince. Er spricht mit Vince und er gibt zu, ja, er kann das Erscheinen des Symbols kontrollieren. Er konnte es zumindest bis vor einiger Zeit. Jetzt macht das Symbol, was es will. Und sie stellen fest, das Symbol auf Vince' Arm und das Symbol im Buch blinken synchron. Dann wird auch noch klar, das Symbol zeigt immer in dieselbe Richtung, egal wie man Buch oder Vince' Arm hält. Und in der Richtung ist nur der Leuchtturm von Haven. Vielleicht ist der Leuchtturm das Herz von Haven. Wir erfahren auch noch, dass Vince der Erstgeborene seiner Familie ist, die Familie zurückgeht bis auf die Gründung von Haven und der Erstgeborene immer dieses Symbol hat. Dave hat kein Symbol, das liegt aber auch daran, dass er adoptiert wurde. Vince, Dave und Jennifer begeben sich daraufhin zum Leuchtturm. Dave ist aber wieder sehr widerwillig, möchte alle davon überzeugen, diese Tür doch lieber nicht zu öffnen. Im Leuchtturm kann nur Jennifer eine Falltür im Boden erkennen, sie kann sie auch öffnen, aber dann steigen alle drei hinunter und kommen in eine große Höhle, auf deren Boden ebenfalls ein riesiges Guard-Symbol gemalt wurde, mit vier herausgehobenen Positionen. Das Buch teilt ihnen dann mit, um die Tür zu öffnen, benötigt man vier Personen. Währenddessen sind Audrey und Nathan unterwegs, in Haven grassiert wieder ein Trouble. Menschen fallen tot um, nachdem sie einen besonderen Ton gehört haben, den allerdings nur wenige hören. An einem der Tatorte treffen sie auf William und der möchte, dass Audrey ihm folgt, er könne ihr nämlich helfen, diesen Trouble zu bekämpfen. Er erklärt Audrey, dass William und die echte Persönlichkeit in Audrey Parker früher Troubles kreiert haben, die komplementär sind. Wir erinnern uns ja an Nathan, der nichts fühlen kann und Jordan, die niemand berühren kann. Hier geht es um einen akustischen Trouble, einen Trouble, der Töne erzeugt. Also benötigt man zur Bekämpfung einen Trouble, der Ruhe erzeugt. William möchte nun, dass Audrey genau das tut, dass sie einen Ruhe-Trouble erzeugt und diesen Trouble jemandem gibt. Er hofft, dass durch das Gefühl, jemandem einen Trouble zu geben, die echte Persönlichkeit an die Oberfläche kommt. Dann zeigt William Audrey auch noch den Trouble-Verursacher. Es ist nämlich ein 4 Monate altes Baby und auf dessen Rücken sieht Audrey einen schwarzen Handabdruck. Immer wenn das Baby weint, wird dieser ominöse Ton ausgestoßen und irgendwo, völlig zufällig, fallen ein oder mehrere Personen tot um. Nathan und Audrey befragen den Vater des Babys, er kennt aber den Trouble. In seiner Familie ist das völlig normal, allerdings manifestiert sich der Trouble in der Regel erst mit Beginn der Pubertät. Das heißt, William hat dem Baby keinen neuen Trouble gegeben, sondern er hat den Trouble der Familie Harker verändert. In einer Zwischenszene gesteht nun endlich Audrey Nathan, was sie alles von William erfahren hat und dass sie verantwortlich für die Troubles ist. Audrey möchte aber natürlich niemandem einen Trouble geben, denn im Moment ist sie ja noch Audrey. Ihr erster Versuch ist also, dass sie immun gegenüber den Troubles ist, hält sie einfach das Baby, während es das nächste Mal weint. Vielleicht reicht das ja schon aus. Vielleicht gibt es ja um sie herum so eine Zone der Stille. Leider klappt das nicht. Also recherchiert Audrey beim Haven Herald und sie findet heraus, dass der Hager Trouble auch schon 1901 in Haven war. Auch sie war 1901 schon als eine Person in Haven. Es gibt ein altes Zeitungsfoto. Aber auch damals konnte sie den Hager Trouble nicht bekämpfen. Es gibt nur eine Lösung. Hakers dürfen einfach nicht weinen. Für Erwachsene mag das angehen. Einem kleinen Baby kann man das natürlich nicht beibringen. Dann gibt es einen kleinen Streit. Nathan hat nämlich so starkes Vertrauen in die Persönlichkeit Audrey Parkers, dass er sagt, gib jemandem einen Trouble, du bist stark genug. Wenn da noch eine echte Persönlichkeit ist, du bleibst Audrey Parker. Duke ist dagegen. Er hat zwar auch Vertrouen in Audrey Parker, aber er traut den Troubles nicht. Außerdem kennt Duke das ja von seinem eigenen Trouble. Wenn er das Blut einer Person aufnimmt, die einen Trouble hat, werden jetzt seine Augen silbern und er kriegt Superkräfte. Und das hat er mal verglichen mit einem Rauschgift-Hai. Audrey versucht dann, William zu bluffen, indem sie sagt, sie wird das Baby töten, aber niemandem einen Trouble geben. Aber William erpresst sie dann. Wenn sie das tut, dann wird er alle Kinder der Hager-Familie besuchen und ihren Trouble aktivieren. Und dann stimmt Audrey Parker zu. Sie bekommt von William eine Box mit einer dieser schwarzen Kugeln. Und um jemandem einen Trouble zu geben, benötigt sie drei Dinge. Diese Kugel, eine starke Absicht und eine geeignete Zielperson. Diese glaubt Audrey Parker gefunden zu haben in einem alten Mann, den die Familie kennt, der aber schwerhörig ist. Und damit haben wir eine Verbindung zu Tönen. Sie gibt dann diesem Mann einen Trouble, das funktioniert aber nicht richtig. Danach hört sich zwar das Weinen des Babys anders an, aber es sterben immer noch Leute. William ist zuerst enttäuscht, aber das war ja Audreys erster Versuch nach sehr, sehr langer Zeit. Insofern findet er es eigentlich gar nicht so schlecht. Sie soll es einfach weiter versuchen. Duke aber glaubt, als Audrey Parker dem Mann den Trouble gegeben hat, habe sie sich verändert. Sie habe die echte Persönlichkeit in ihr gespürt. Heute gesteht ihm das auch, aber sie muss ja weiter versuchen, den Hager-Trouble zu bekämpfen. Soweit kommt es allerdings nicht, denn der Vater des Babys macht einen Vorschlag, Duke solle ihn töten und damit wäre ja der Trouble in der gesamten Familie verschwunden. Duke hat allerdings im Moment den Crocker-Trouble nicht mehr. Er hat ja in einer der früheren Folgen seinen Bruder getötet, dessen Trouble aktiv war und damit quasi seinen eigenen Trouble aus der Familie Crocker entfernt. Das heißt, er schlägt jetzt Audrey Parker vor, sie solle ihm den Crocker-Trouble zurückgeben, denn diesen Trouble kennt sie ja auch als Audrey Parker schon. Damit müsste sie also nicht mehr herumexperimentieren wie mit einem Ruhe-Trouble. Und die Szene endet dann damit, dass Audrey Parker ihre Hand, die vom Halten der schwarzen Kugel ebenfalls schwarz ist, auf Dukes Brust legt und ihm seinen Trouble zurückgibt. Und damit endet die Folge. Mein Fazit. Die Folge war extrem spannend. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Audrey Parker andere Lösungsmöglichkeiten sucht, als jemandem einen Trouble zu geben. Es ist auch eine Folge, in der Personen Entscheidungen treffen müssen, die hoffentlich niemals jemand treffen muss. Williams Plan scheint aufzugehen, denn Audrey Parker hat ja die echte Persönlichkeit gefühlt. Vielleicht wird sie sogar irgendwann mal die Person. War für mich eine Spitzenfolge, die ich in meine Top 10 aufnehme. Folge 13 und damit das Staffelfinale. Dukes Plan hat funktioniert, Audrey hat ihm seinen Trouble zurückgegeben. Währenddessen hat Audrey Parker aber einen Flashback. Sie sieht sich und William beim Baden. Duke testet zuerst seinen Trouble am Blut von Nathan. Das kann er aufnehmen, seine Augen werden silbern. Allerdings warnt er Nathan und Jennifer. Er habe gesehen, dass Audrey Parker sich verändert hat. Falls sie wirklich die Person wird, die William hofft, dass sie wird, dann hätte Haven ein riesiges Problem. Die beiden sollen doch aufpassen. Und dann tötet er den Vater des Babys und damit ist der Hager-Trouble verschwunden. Nachdem Haven nun kurzzeitig ohne Trouble ist, kann sich das Quartett wieder darum kümmern, wie man diese Tür öffnen kann. Die vier Personen müssen aus der anderen Welt stammen und es ist klar, das ist Jennifer, es wird wohl auch Audrey sein und William. Aber wer ist die vierte Person?
Was ich irgendwie noch nicht ganz zur Schau habe, ist Adoption und andere Welt. Jennifer meint ja, sie käme aus dieser anderen Welt. Aber sie meint auch, sie ist an einem bestimmten Tag 1981 geboren. Das steht zumindest in den Adoptionsunterlagen. Gut, diese kann Agent Howard gefälscht haben und quasi eine Person kreiert in Haven, die es eigentlich gar nicht gibt. Nur, Jennifer hat biologische Eltern. Die müssen doch wissen, ob sie ein Kind hatten oder nicht. Wir haben diese Person nie getroffen. Hat Agent Howard deren Gedächtnis manipuliert? Oder bedeutet, in einer anderen Welt geboren gar nicht, dass Jennifer physikalisch als Lebewesen nach Haven kam? Sondern vielleicht nur als Geist? Heißt das, sie hat ein real in Haven geborenes Kind übernommen? Aber was hätte Agent Howard gemacht, wenn zufälligerweise an dem Tag niemand in Haven geboren worden wäre? Hätte es dann keinen Notfallplan gegeben?
Dwight und Hugh glauben, es könnten eine der beiden Mitarbeiter sein, die William irgendwie aus der Scheune mitgebracht hat. Aber es stellt sich heraus, die beiden bestehen aus vielen dieser kleinen schwarzen Kugeln. Sie lösen sich nämlich vor den Augen von Dwight und Hugh auf und fliegen zurück zu William. Und damit ist auch klar, er hat diese Personen entstehen lassen, auch in Haven, das heißt, die sind nicht in der anderen Welt geboren. Bleibt also immer noch die Frage, wer ist die vierte Person? Audrey gesteht Nathan dann, dass sie die wahre Persönlichkeit gefühlt hat, aber nicht so, wie sie sich an Lexi erinnert oder an Teile von Lucy, sondern sie war die ursprüngliche Person. Ihr Name sei Mara. Auch ist die Verbindung, die sie zu William hat, stärker geworden. Sie kann nämlich fühlen, wo sich William aufhält. Aktuell ist sie noch Audrey Parker. Sie geht dennoch zu William und trifft ihn am Aussichtspunkt von Haven. Nathan folgt ihr, das war vorher abgesprochen, aber die beiden Mitarbeiter von William können ihn niederschlagen und gefangen nehmen. Allerdings stellt sich jetzt heraus, dass auch Audrey Parker Befehlsgewalt über diese beiden Gestalten hat. Sie kann ihnen nämlich befehlen, sich aufzulösen und in die schwarze Box zu verschwinden. Als Audrey Parker William berührt, erhält sie weitere Flashbacks. Audrey Parker täuscht weiter vor, immer mehr Mara zu werden und mehr über Mara wissen zu wollen. Und so kann sie zusammen mit Nathans Hilfe William ausnocken. Währenddessen irgendwo anders in Haven geht es Duke sehr schlecht. Er hustet Blut und als er den Boden einer Wiese berührt, entsteht ein riesengroßer schwarzer Kreis. Auch ist das Tagebuch dieses Entdeckers aus dem 15. Jahrhundert aus Vince und Daves Wohnung gestohlen worden. Und auch als Vince versucht, die Adoptionsakten aus der Behörde zu holen, sind diese verschwunden. Er will einfach nachschauen, ob noch eine andere Person an dem Tag geboren wurde, wie Jennifer. Vielleicht wäre das ja die vierte Person. Dann stellt sich heraus, Dave hat die Adoptionsunterlagen vor einigen Wochen schon an sich genommen. Und Dave gesteht Vince dann, er sei die vierte Person, er käme nämlich von der anderen Seite, aber er will dort nie wieder hin zurück. Dennoch schleppen sie Dave hinunter in die Höhle und nun sind dort alle Personen versammelt, die man im Moment braucht, um die Tür zu öffnen. William erklärt an Duke noch, warum es ihm so schlecht geht. Audrey hat ihm ja den Crocker-Trouble zurückgegeben. Dadurch hat sie aber auch alle Troubles, die Dukes Familie jemals aufgenommen hat, aktiviert. Diese sind in seinem Blut, beeinflussen sich gegenseitig und mutieren. Denn wenn ein Crocker eine Person mit einem Trouble tötet, geht dessen Trouble ins Blut des Killers über. Dann werden alle vier Personen an den richtigen Orten um das Guard-Symbol platziert und Jennifer kann mit dem Buch die Tür öffnen. Jetzt merken wir auch, dass William das erste Mal Angst hat, und er versucht, Verhandlungen einzuleiten. Er könne ihnen nämlich helfen, das Böse aus Haven zu vertreiben. Denn wenn sie glauben, er sei böse, dann würden sie jetzt irgendetwas hereinlassen, mit dem sie nie zurechtkommen würden. Dann schiebt Audrey Parker ihn über den Rand und William stürzt ins Nichts. Allerdings, als sie ihn berührt, springen weitere Funken über. Das kennen wir ja schon. Audrey Parker wird in dem Fall also wieder Flashbacks über Maras Erinnerung haben. Jennifer schließt das Tor und bricht daraufhin zusammen. Vermutlich ist sie tot. Allerdings gibt es nun keine Audrey Parker mehr, denn Mara ist an die Oberfläche gekommen und sie fragt ganz launig in die Runde, wer ihr denn helfen will, William zurückzuholen. Und damit endet die Folge und die vierte Staffel. Mein Fazit. Eine tolle Folge. Dave als vierte Person, das habe ich nicht kommen sehen. Es gab auch meines Erachtens keine Hinweise darauf, dass er die Person sein könnte. Die Hinweise, die gestreut wurden, gab es nur genau in dieser Folge. Natürlich hat er immer alles dafür getan, dass Türen sich nicht öffnen. Ich habe das aber nie so weit interpretiert, dass er eigentlich von der anderen Seite kommt. Das war ein guter Twist. Interessant ist nun die Frage, wo haben sie William hingeschickt? Die Scheune scheint ja nicht mehr zu existieren. Aber sie war ja auch nur eine Verbindung zwischen zwei Welten. Ist William nun auf der anderen Seite in einer anderen Welt? Oder gibt es mehrere Scheunen? Auch interessant die Frage, ist Audrey Parker nun für immer weg? Mara ist ja die echte Persönlichkeit. Das heißt, sie ist keine Persönlichkeit, die von der Scheune über eine andere drüber geschrieben ist. Und wir wissen ja, dieses Überschreiben ist meist nicht ganz vollständig. Wenn Mara nun an die Oberfläche gekommen ist, hat sie dann die anderen Persönlichkeiten abgestreift, quasi wie eine Zwiebelhaut? Oder sind noch Spuren von Audrey Parker oder vielleicht die ganze Audrey Parker irgendwo in ihrem Unterbewusstsein versteckt? Auch interessant die Frage, wer hatte nun William eigentlich in das Tor hineingeschoben? War es Audrey Parker oder war es Mara? Ich glaube, in dem Moment war es kurzzeitig Mara Audrey war wahrscheinlich in einem emotionalen Ausnahmezustand und das hat vielleicht gereicht, dass Mara für ein paar Sekunden die Kontrolle über ihre Muskeln hat übernehmen können. Und Mara hatte wohl den Plan, dass, wenn sie William hineinschiebt, sie muss ihn ja berühren, dass dann durch die Funken es ihr noch einfacher gemacht wird, an die Oberfläche zu kommen und Audrey Parker komplett zu unterdrücken. Ich glaube daher, es war Mara, die William in das Tor geschoben hat. Insgesamt war die vierte Staffel die beste Staffel, die ich von Haven gesehen habe. Wenn man manche ekligen Troubles weglässt und auch die gesamte Geschichte mit Wade, dann ist es Binge-Watch-Material und ich habe es in 4 Tagen durchgeschaut. Und so wird es auch mit der 5. Staffel, zumindest mit der ersten Hälfte, weitergehen, die ich jetzt als nächstes in Angriff nehmen werde. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.